So wie ich ans Telefon gehe, wenn jemand anruft, sollte ich auch bei Social Media sein und dort in irgendeiner Form Kontaktfläche sein oder anbieten. Das war quasi so die Grundhaltung von dazwischen. Also du nimmst Kirche und Gott und Glauben mit in den Alltag. Und solange Leute auf Augenhöhe aufeinander zugehen und miteinander irgendwelche Dinge realisieren, das kann ja auch ein Gottesdienst sein, den man zusammen vorbereitet. Solange dieses Team quasi sich, egal auf welcher Ebene, konstituiert und irgendwas tut, ja, ist es für mich Kirche.
Hallo und herzlich willkommen zum Yeet Podcast, dem Podcast für Kirche und Glaube in Social Media und digitale Kirche. Mein Name ist Claudius Griegert und zu Gast ist diesmal Uli Neften. Uli ist Absolvent der Filmakademie von Baden-Württemberg und ausgebildeter Predikant, wiewohl schon seit Kindergarten und Jungschar der Kirche verbunden. Lange Jahre war er selbstständiger Medienprojektentwickler, Social Media Producer in der Badischen Landeskirche und schließlich dort Projektkoordinator bei Dialog im Netz. Seine jetzige Stellenbeschreibung lautet Digital Producer in der Internetredaktion der Evangelischen Landeskirche in Baden. Willkommen im Yeet Podcast, Uli.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Wir freuen uns, dass du da bist. Wir sprechen heute mit dir über virtuelle Kirchen und digitale Verkündigung und über Dinge wie den Facebook-Besuchsdienst, Glocken.tv, Messenger-Gottesdienste und die Überall-Krippe. Klingt spannend, finde ich. Zuallererst aber kommt an dieser Stelle unsere kleine Fragerunde zum besseren Kennenlernen der Person. 7 Fragen an dich, die du ganz spontan beantworten darfst, kannst, sollst, musst. Bist du bereit?
Auf jeden Fall. Total spontan bereit, ja, genau. Ja.
Schön, dann legen wir los. Erste Frage. Baden ist ja Weinland. Riesling oder Grauburgunder?
Toll. Ich bin der absolute No-Wein-Trinker. Nee, es ist leider Eistee.
Okay. Frage 2. Das ist jetzt spannend, weil die war darauf abgestimmt. Dazu lieber Käsewürfel oder Erdbeeren? Ich kann mir die Antwort denken.
Ja, Erdbeeren. Ja. Also das passt zum Eistee sehr gut. Ja. Ja.
Frage Nummer 3. Welches war dein erstes Computer- oder Videospiel?
Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt gut oder schlecht war, aber meine Mutter hatte sehr früh irgendwie mit so Computern am Start und wir hatten eine Amiga 2000.
Oh,
so.
Toll. Ja.
Eigentlich hatte sie den, um irgendwie schreiben zu lernen als Sekretärin, aber wir haben den natürlich zum Spielen benutzt. So, und was hat man früher gespielt? Bubble Bubble hieß das, glaube ich. Gell? Das war so, sind so Drachen, wo du so Blasen irgendwie so baust. Dann haben wir Fußballmanager gespielt. Test Drive gab es
ja
auch noch.
Test Drive,
das war so Ding. World Games und Summer Games.
Ja, aber toll. Ja. Gerade bei den Summer Games, wo man mit Joystick gespielt hat, wo man sich wirklich also das Handgelenk zerstören konnte beim Schnelllauf. Also entweder 100 Meter oder Langstrecke, gab es ja beides.
Genau.
Ne?
Auch die Joysticks zerstört. Also das Problem ist auch wirklich, es war echt ein Problem. Und zwar war bei uns das Problem, dass sich der Schweiß irgendwie die kaputt gemacht hat.
Ah, okay. Ja, da sind die Mikroschalter innen drin korrodiert wahrscheinlich.
Ja, genau.
Kommen wir zur nächsten Frage. Frage Nummer 4. Hier weiß ich die Antwort bereits, weil ich recherchiert habe. Es ist auch nicht schwer, das rauszufinden. Also ich glaube, ich weiß die Antwort schon, aber trotzdem, welches ist dein Lieblingsreiseland und ganz kurz, warum?
Ja, also genau, Island. Warum Island? Wir waren jetzt schon 3-mal dort und es ist so faszinierend leer. Also es ist Natur und du. Wenn man sich einfach mal vorstellt, dass auf Island, ich hoffe, es hat sich jetzt nicht groß geändert, aber wenn auf ganz Island so viele Leute leben wie in Mannheim oder in Karlsruhe, ja, dann hast du gefühlt irgendwie mehr Schafe und mehr Pferde um dich rum als Menschen.
Nee.
Und wenn du dann noch diese Natur dazu irgendwie hast und Wasserfälle, ich kann Wasserfälle, also für Wasserfallfans findest du in Island irgendwie Millionen Wasserfälle und diese Ruhe, die diese Natur ausstrahlt, die ist einfach bombastisch. Also, Fahrt nach Island, ich sag's euch. Ihr wollt nicht wieder weg.
Klingt für mich super, zumal ich es auch nicht so super warm brauche. Ich glaube, es gibt ja viele Leute, die da Vorbehalte gegenüber Island hätten wahrscheinlich, wenn sie die Sonne Tag ein Tag auslieben. Aber für mich klingt das hervorragend. Frage Nummer 5, Uli. Was ist deine schlechteste Angewohnheit?
Meine schlechteste Angewohnheit ist meine Ungeduld. Das wird zwar später dann im Gespräch, wenn wir dann auch sagen, dass ich da doch Geduld üben muss, aber manche Sachen, da schüttle ich den Kopf, manchmal werde ich auch laut, weil wir manche Dinge irgendwie auch als Kirche seit Jahren vor uns herschieben und das bringt mich manchmal auf die Palme.
Kann ich gut verstehen. Frage Nummer 6. Lasertag oder Minigolf?
Minigolf.
Und wir haben es schon fast geschafft. Die letzte Frage Nummer 7. Welcher von all den vielen ist dein Lieblings-James-Bond-Darsteller?
Ich habe wirklich alle geguckt. Ich habe auch alle hier in meinem Regal stehen. Also ihr könnt es jetzt leider nicht sehen.
Bravo.
Ich glaube, es ist doch Sean Connery. The one and only.
Alles klar. Vielen Dank, lieber Uli, dass du diese Runde mitgemacht hast. Kommen wir nun zu etwas ganz anderem. Spannend finde ich...
Monty Python.
Genau.
Monty Python. Ja, guck hier.
Ja, ähnliche Prägung, würde ich sagen.
Ja, also wir verstehen uns. Weiter geht's.
Genau, ich steige mal ein bisschen biografisch ein. Spannend finde ich ja gleich mal, du hast ein Studium an der Filmakademie von Baden-Württemberg gemacht, habe ich zu Eingang erzählt. Dein Abschlussfilm hieß In Ewigkeit Punkt Amen Fragezeichen. Worum ging es denn in diesem Film?
Also, die Grundidee war, eine Fernsehserie zu machen von einer Pfarrerin, die vielleicht nicht so, ich sage jetzt mal, perfekt ist, wie man das bei manchen Fernsehserien so kennt. Und dann waren wir in der Zeit, war das, als Desperate Housewife irgendwie gerade an den Start ging. Und wir haben von unserem Dozenten irgendwie die erste Folge aus Amerika gezeigt bekommen und waren erstmal alle geflasht. Also auch Englisch, und aber es war einfach super. So, dann war die Idee, okay, also hier, lass uns doch ein bisschen Desperate Housewife bei der Kirche machen.
Aha.
Und so fing dann quasi die Idee an. Und dann haben wir versucht, diese Fassadenwelt, die auch bei Desperate Housewives waren, sagen wir mal so hier im bürgerlichen Weinheim, was wir dann Weinberg genannt haben, weil es soll ja alles ganz rein zufällig sein, dann wieder zu entdecken und zu konzipieren. Und bei Desperate Housewives geht es ja auch um den Mord. Und bei uns ging es quasi darum, dass sich die Frau des Pfarrers im Kirchturm erhängt hat.
Okay.
So, das war der Auslöser, dass quasi die Hauptdarstellerin, die Tochter war, aller verlorene Tochter, aller verlorene Sohn, wieder zurück in die kleine Kleinstadt Weinberg kommt und ein bisschen irgendwie da Trauerarbeit leistet, aber auch merkt, dass irgendwas hinter diesem Tod irgendwie nicht so perfekt ist. Und dann war das so eine Mischung aus Desperate Housewife und Kirche und aber irgendwie so mit den Erfahrungen, die ich halt so habe, ja, und nicht so so Kirchenplattitüden abgebildet oder so.
Ja.
Genau, dann haben wir als Diplomarbeit eben so einen 30-Minuten-Eindruck produziert, der einfach zeigen soll, wie die Serie dann aussieht. Und das war dann die Diplomarbeit. Also wir haben keine ganze Staffel produziert, sondern einfach so ein 30 Minuten. Und bis jetzt habe ich noch keinen Sender gefunden, der das jetzt kaufen wollte. Also meldet euch bei mir bzw. bei der Filmakademie. Die Rechte sind noch zu haben.
Ja. Cool. Kann man es irgendwo sehen? YouTube oder so, womöglich?
Nein, also das ist ja so, dass es ein Diplomprojekt war und alle Rechte, die in irgendeiner Form sind, bei der Filmakademie liegen. Und das liegt jetzt erstmal im Schrank bei der Filmakademie. Ja, genau. Also, wenn es jemand sehen will, müsste er sich dorthin wenden.
Okay.
Genau. Oder spannend. Unter der Hand bei mir. Mal auf ein Barcamp oder so. Aber,
ich wollte gerade sagen, Uli, du lass uns doch mal irgendwann was ausmachen. Das finde ich gut.
Ja, genau.
Du warst bei diesem Film der Producer. Ich habe mich schon immer gefragt, das ist jetzt für mich die Gelegenheit, ne, wenn man die Abspanne guckt. Da gibt es so viele Producer und Executive Producer und sowas. Was macht denn ein Producer genau beim Film? Was sind seine Aufgaben? Kannst du jetzt für mich dieses Geheimnis mal lüften?
Also ich habe gelernt oder beziehungsweise für mich definiert, der Producer ist quasi der Arbeitgeber vor diesem Filmprojekt. Natürlich gibt es dann verschiedene Rollen und verschiedene Abstufungen, aber grundsätzlich ist es so, dass die Produzenten, egal ob es für Serie ist oder für Film, dass sie quasi eben, ich sage jetzt mal, die Projektleitung oder eben die Arbeitgeber sind. Und die suchen sich dann eben Kreative aus den verschiedensten Bereichen und stellen die an und bieten quasi dann einem Regisseur oder einem Drehbuchautor oder den Schauspielern irgendwie da einen Arbeitsplatz, in Anführungszeichen. Und die Producer sind quasi die Ersten, die das Licht anmachen, also die Idee in irgendeiner Form auch haben und auch dann zum Schluss, ich sage jetzt mal, die letzte Rechnung überweisen.
Alles klar.
Und für Kreativität wäre natürlich auch Raum, weil man muss ja auch mit Kunden reden, also wenn man vor allem für Fernsehsender produziert oder eben jetzt für Kirche, da kommen wir ja später vor. Das heißt, da ist auf jeden Fall, sagen wir mal, so ein Austausch in der Entstehungsphase. Im eigentlichen kreativen Prozess sind die Produzenten eher so die Manager im Hintergrund, so die Babysitter, wenn es um Setseelsorge geht oder um Budgetüberschreitungen oder wie auch immer. Also wenn es brennt, sind dann die Produzenten immer irgendwie am Start. Und am Ende, genau, machen sie einfach dann den Deckel auf das Projekt. Also sie sind quasi Geburtshelfer und Türzuschließer.
Ja, verstehe. Und
Ja.
Wie viel Einfluss die auf das kreative Geschehen direkt nehmen, das liegt wahrscheinlich ein bisschen daran, wie man selbst die Rolle auch interpretiert und ausfüllt, ne, als Producer. Also man kann da wahrscheinlich, wenn man das Geld gibt sozusagen und Arbeitgeber ist, das sehr weit auslegen und sehr viel eingreifen, und man kann auch seine Crew einfach machen lassen.
Genau, also man könnte das jetzt auch als Ein-Mann-Team irgendwie sehen. Also wenn man sich jetzt anschaut, die ganzen Creator bei YouTube und so weiter, natürlich zum Teil haben die auch Teams im Hintergrund. Aber du kannst es natürlich auch als Ein-Mann-Show irgendwie realisieren.
Mhm.
Aber normalerweise ist es so, und Grüße an mein Team, ich habe, egal was ich tue, egal in welchen Abständen, immer irgendwie mit den gleichen Leuten zu tun, weil ich diesen Menschen vertraue, weil sie mir vertrauen und weil ich weiß, dass wir dann am Ende zu einem guten Projektergebnis kommen.
Mhm.
Und diese Projektteams, die können auch bei der Kirche quasi dann sich skalieren. Manchmal bin ich dann doch wieder allein, ja. Aber es macht natürlich viel, viel mehr Spaß, im großen Team unterwegs zu sein. Und da geht man zusammen so einen Zeitraum, dann geht man sich wieder aus dem Weg und irgendwann trifft man sich wieder. Und das ist so, finde ich, so meine Rolle. Also ich bin auch gern kreativ, aber eigentlich bin ich eher der, der so als Papa Schlumpf irgendwie auf die Teammitglieder aufpasst und schaut, dass sie einfach super Arbeit machen können, weil wo sie sich wohlfühlen und wo sie gute Arbeit leisten, das merkst du später dann auch im Endergebnis.
Das kann ich gut nachvollziehen. Dann kommen wir doch gleich mal zum Jetzt. Du bist ja heute wieder Producer oder immer noch, aber jetzt in der Internetredaktion der Badischen Landeskirche. Was sind denn jetzt da speziell deine Aufgaben? Wie würdest du da das umreißen?
Also erstmal auch da sind wir eben Teil eines Teams. Natürlich sind wir die Internetredaktion. Wir sind auch noch Teil dieser Abteilung. Wir sind Teil des Evangelischen Oberkirchenrats. Also man kann da auch das Thema Team irgendwie noch weit fassen, wenn man das möchte. Was so meine Aufgaben? Meine Aufgaben zurzeit sind sehr stark, ich sage jetzt mal alles, was so digitale Infrastruktur ist, aber nicht von der IT oder der Digitalisierungsabteilung abgedeckt wird. Also wir haben so einen Webbaukasten, wo Gemeinden sich Webseiten bauen können. Wir haben eine Augmented Reality App am Start. Wir haben eine VR-Kirche am Start. Wir sind jetzt gerade am Thema Gemeinde-App dran, wo wir jetzt einfach prüfen, was wir den Gemeinden irgendwie empfehlen oder beziehungsweise dann auch an die Hand geben. Und so bin ich jetzt momentan eher so im Hintergrund derjenige, der Infrastruktur organisiert und dann auch, ich sage jetzt mal, den Nutzerinnen und Nutzern einfach da als Mentor zur Seite steht, wie sie dann diese Infrastruktur nutzen können. Und meistens nutze ich dann die Infrastruktur eben auch selbst, ja, um quasi dann eben auch so meine kleinen Mini-Projekte irgendwie zu realisieren.
Mir fällt gerade ein, vielleicht machen wir einen ganz kleinen Exkurs, weil wir jetzt ja von der Landeskirche angefangen haben zu sprechen, als deinem Arbeitgeber und übergeordneten Team sozusagen. Für alle, die nicht aus dem Badischen kommen, wie würdest du wirklich nur in ganz wenigen Sätzen deine Landeskirche charakterisieren? Was macht sie aus? Was ist vielleicht das Besondere dran an der Badischen Landeskirche?
Also wahrscheinlich würde jeder sagen, dass seine Landeskirche die evangelische Vielfalt erfunden hat. Aber ich finde, bei uns in Baden ist so diese evangelische Vielfalt, wie soll ich sagen, sehr, sehr, sehr hartnäckig und sehr dickköpfig und zum Teil auch sehr streitlustig. Also je nachdem, in welcher Region man unterwegs ist. Aber ich bin jedes Mal, wenn ich irgendwo, ob im Süden am Bodensee oder im Norden in Wertheim irgendwie unterwegs bin, ich bin überrascht, dann doch über diese evangelische Vielfalt, die einen so großen Reichtum abbildet, wo wir einfach nur froh sein können, bei aller Veränderung, die jetzt auf uns wartet, ja, was für tolle Menschen, was für tolle Gebäude, was für tolle Initiativen wir haben. Und mir ist nicht Angst und Bange, dass wir irgendwie als Kirche irgendwie die nächsten Jahre überstehen, weil wir einfach so viele tolle ehrenamtliche Engagierte haben, die sich auch hauptamtliche, Entschuldigung, ja, ich bin ja auch einer, ich bin zwar beides manchmal, aber ich finde, wir tun sehr, sehr viel und natürlich knirscht es manchmal, auch manchmal schimpft man auf die Kirchenleitung, das tue ich auch manchmal, dann schimpfe ich auf mich selbst. Aber nichtsdestotrotz haben wir irgendwie so ein gemeinsames Ziel vor Augen und das ist einfach, das Evangelium zu den Menschen zu bringen. Und ja, also ich mag meine Landeskirche.
Das hört man irgendwie raus. Sehr schön, wirklich. Apropos, du bist ja auch theologisch interessiert und du hast dich zum Prädikanten ausbilden lassen, bist aber sogar schon seit dem Vorschulalter der Kirche verbunden, das habe ich auch eingangs schon erwähnt. Wie und warum bist du eigentlich zur Kirche genau gekommen? Wie war da dein Werdegang?
Ich weiß nicht, ob das Zufall ist oder ob das Gott gewollt war, aber wir hatten, als ich klein war, einen Gemeindediakon, oder jetzt sagt man Diakon im Gemeindedienst, und der hatte zu einer Jungsjungscha eingeladen. Manfred Hilkert, liebe Grüße. Und aufgrund dieser Einladung bin ich jetzt immer noch da. Und diese Jungscha hat irgendwie nicht nur mir sehr, sehr viel gegeben, sondern es war auch ja, der Einstieg quasi in diese Kirchenwelt. Und dann bin ich seit der Jungscha einfach irgendwie hängen geblieben. Ich war vorher auch im Kindergarten, aber ich vom in der Kindergartenzeit bei uns in der Gemeinde habe ich jetzt gar nicht so viele Erinnerungen, aber die Jungscha, da ging es dann irgendwie los. Und dann machst du irgendwann selbst Jungscha, nachdem du konfirmiert worden bist. Mhm. Dann wirst du Kirchenältester, dann Bezirkskirchenrat gibt es bei uns. Das ist so eine Ebene auf der Dekanatsebene.
Ah ja.
Und ich war dann auch mal Kirchendiener. Ja, so. Und eben dann habe ich mich noch zum Prädikanten ausbilden lassen. Genau. Und ja, irgendwie
ein Zuhause.
Muss ich sagen, ja.
Klingt so.
Ja, deswegen. Also ja. Für mich ist so, ich habe sehr viel bekommen, von sehr viel erlebt, auch sehr viel Positives, auch sehr Negatives. Es ist natürlich nicht immer so, dass wir sind als Familie, streitet man dann auch mal zu Hause, in Anführungszeichen. Aber ja, ich habe dieses Zuhause-Gefühl immer noch und ja, das ist auch momentan unerschütterlich. Ja? So, bei allem, was jetzt irgendwie auch in Zukunft auf uns wartet. Ich bleibe.
Ja, sehr schön. Das klingt wie ein Versprechen. Das war der Kirchenteil, Uli. Das Zusammenbringen von Kirche und Digitalem aber begleitet dich nun auch schon seit vielen Jahren. Wie hat denn das angefangen?
Ja, auch da wieder Menschen. Wir haben gesprochen, dass ich an der Filmakademie studiert habe. Aber bevor du an der Filmakademie aufgenommen wirst, musst du erstmal Berufserfahrung sammeln und dich bewerben, nachdem du 2 Jahre Berufserfahrung gesammelt hattest. Und die erste Bewerbung war negativ. Ich wurde abgelehnt. Und dann war so dieser Wille schon irgendwie, das nochmal ein zweites Mal zu versuchen. Und dann hatte ich irgendwie die Option, bei uns im Kirchenbezirk, also manches ist das Kirchenkreis oder Dekanat, irgendwie da mit dem damaligen Dekan Rainer Heimburger irgendwie da die Tür geöffnet bekommen, einfach da das Thema Internet und Vernetzung irgendwie 2001 mal dort irgendwie in den Gemeinden irgendwie zu platzieren. Also wir haben angefangen mit E-Mail-Adressen. Ja,
ja und, das auf 2001 war ja doch durchaus auch schon eine Weile her.
Ja, und das war aber auch schon, das war schon eine Revolution, E-Mail-Adressen irgendwie einzuführen. Also die Widerstände waren damals auch schon da.
Okay.
Das ist interessant, aber also im Grunde genommen die Argumente, die man jetzt bei manchen anderen Sachen hört, die waren damals, ging es nur um E-Mail-Adressen. So, so habe ich quasi 2001 angefangen, ja, mich in dieser digitalen Welt mit Website, mit E-Mails und was dann halt so alles kam, irgendwie dann einfach ein bisschen vertraut zu machen und ja.
Ah, das heißt, es kam gleich.
Alles mal ausprobiert. Ja.
Das ist interessant, das kam also gleichzeitig. Es war nicht so, dass du sagst, es war schon immer Kirche und habe dann angefangen, fürs Digitale mich zu interessieren oder umgekehrt. Ich war schon früher total der Digital-Nerd und die Kirche kam dann dazu, dann habe ich das beide zusammen, sondern du hast im Prinzip in der Kirche auch angefangen, dich für die Vernetzung und das Digitale und die Internetwelten und sowas zu interessieren, weil es im Prinzip auch gleich zu deinen Aufgaben mitgehört hat.
Genau, also da war halt die Aufgabe damals noch Webseiten zu bauen, 2001, 2002. Wir haben dann, das war dann so auf Gemeindeebene, also bin aus Weinheim, falls das vorhin noch nicht Thema war, haben wir versucht, in Weinheim irgendwie so Jugendarbeit auch zu machen. Da haben wir dann eine Online-Crew gegründet und die hat dann angefangen, Videos und Fotos für die Website zu machen. Videos noch ohne YouTube. So ganz kleine, briefmarkengroße Videos mit Real Player. Ja,
ja, ja,
da war das Hochladen später, hat länger gedauert als der eigentliche Schnitt, weil wir dann noch irgendwie mit DSL war auch noch nicht so groß vertreten. Ja, dann noch diese 56K-Modem.
Oh ja.
Und dann haben wir.
Mit schönen Geräuschen.
Ja, genau. Ja, wir hören das jetzt alle. Genau. Und dann kam eben durch das Studium an der Filmakademie, jetzt tut sich das dann auch immer irgendwie alles so miteinander verweben. Gab es dann so einen Studiengang digitale Medien, da ging es um Computerspiele, um Handy, da ging dann gerade das mit dem iPhone los und YouTube war dann auch irgendwie kurz vorm Start. Ja, und so habe ich halt relativ früh auch in der Gemeinde irgendwie angefangen, diese neuen Dinge, die da irgendwie existieren, einfach mal in der Gemeinde auszuprobieren.
Mhm. Toll.
Ja, und so bin ich groß geworden mit allem.
Und dann hast du Projekte über Projekte gemacht im Laufe deiner Karriere. Ich würde sie auch schon immer als ein bisschen außergewöhnlich bezeichnen, zumindest Teile davon. Ich habe ein bisschen rumgeguckt und in den Archiven von evangelisch.de findet sich zum Beispiel eine Meldung von 2016, ist ja auch schon eine Weile her, in der du zum Predigt-Mashup zur damaligen Jahreslosung aufrufst. Was war denn zum Beispiel das? Wie kam das an damals?
Ja, also bei mir ist das Problem, dass ich immer ein paar Jahre zu früh bin, ja, so.
Ein Avantgarde-Problem, ja.
Ja, ja, genau. Also was war damals die Idee? Also wir hatten in Weinheim festgestellt, dass Predigtvideos, also damals, also reine Videos der Predigt, irgendwie eine Reichweite erzeugen. So. Und aufgrund dessen hatten wir dann eben überlegt, dass irgendwie als Landeskirche, da war ich noch Firma, also selbstständig, hatte ich irgendwie versucht, irgendwie da die Landeskirche zu begeistern, doch irgendwie da mal einen Testballon zu starten. Und dann haben wir in der Nähe von Freiburg, haben wir da quasi mit Konfirmanden 3 Predigten zur Jahreslosung, mussten die sich quasi dort anhören und wir haben die aufgenommen und haben dann quasi, wollten die Konfis und auch die Internet-Community motivieren, einfach entweder was selbst zur Jahreslosung zu machen, egal was das am Ende gewesen wäre, es wäre mir dann egal gewesen, oder eben diese Videos einfach zu verhackstückeln, ja, um irgendwie Memes draus zu machen, oder es wäre mir egal gewesen, was es am Ende war. Ja, so.
Ja.
Und die Resonanz war, ich glaube, einer hat sich gemeldet, also aus ganz Deutschland.
Oh, okay, ja.
Ja.
2016, ja. Da hatte man auch noch keinen CapCut auf dem Handy und konnte dann
ja, genau.
Ein paar Minuten, ja, ist es, ja, wie du sagst, ein bisschen zu früh vielleicht. Aber eigentlich spannende, aber tolle Idee, machst du heute nochmal.
Oh, stimmt, ja. Oh, ja. Ich schreib's auf meine Liste, ja. Ja, nee, und die Grundidee war jetzt eben weniger, dass die gepredigt haben, dass die in der Form, in irgendeiner Form verbessert werden oder wie auch immer, sondern es ging um eine eigene Auseinandersetzung mit dem, was ich gehört habe und mit dem, was mir die Jahreslosung sagt.
Ja.
Das war so der Wunsch. Also diese Priestertum aller Gläubigen, ja, quasi zu der Zeit ins Netz zu bringen.
Ja.
Und wie gesagt, gescheitert zu der Zeit. Ja.
Okay, wir gehen ein Jahr weiter. 2017 haben wir dann jetzt. Von 2017 bis 2019 warst du als Projektkoordinator im Projekt Dialog im Netz engagiert. Das Projekt sollte neue Verkündigungsformen und Angebote in digitalen Medien entwickeln, implementieren und etablieren. Soweit die Theorie. Wie kam es dazu? Und was habt ihr da entwickelt? Also wie lief dieses Projekt ab?
Genau, also die Landessynode hatte quasi so die Idee, ein Projekt aufzusetzen, wie man das Kerngeschäft von Kirche, also Verkündigung des Evangeliums, wie man das digitalisieren kann. Und es gab so 2 Projektphasen. Die erste Phase war sehr theologisch geprägt von Oliver Weidermann und Simone Heidbrink, die an dem Punkt sehr viel, auch mit Gernot Meyer zusammen, sehr viel drüber nachgedacht haben. Was macht es mit Kirche? Wie sieht es aus mit dem digitalen Abendmahl? Ja, also weit, weit vor Corona wurde da an der Stelle, sagen wir mal, sich auch nochmal über diese Gottesdienststrukturen irgendwie nochmal Gedanken gemacht. Also dieses Gottesdienst des Kirche ist Sonntag um 10. Ja, nein, Gottesdienst kann jederzeit sein und auch überall. Also du musst nicht in eine Kirche gehen. Und das war so das theologische Fundament quasi, was die Kollegen und die Kolleginnen irgendwie halt entwickelt haben. Und dann ging es aber darum, das irgendwie in die Praxis zu übertragen.
Ja.
Und dann wurde ich eingewechselt. Also man muss so sehen, nach dem Studium habe ich mich selbstständig gemacht und bin dann nach, jetzt 2006 war der Abschluss, nach 11 Jahren bin ich quasi jetzt eingewechselt worden.
Ach,
so, mit allen Dingen, die ich davor halt gemacht habe. So, und dann fingen wir an, auch mit Instagram, das war dann damals auch irgendwie gerade so, da wurde das jetzt gerade so gehypt. Wir haben eine Augmented Reality App entwickelt, Catch a Rainbow, über die können wir auch gleich nochmal reden.
Genau.
Dann haben wir uns überlegt, gäbe es irgendein Andachtsformat, ein digitales Andachtsformat, was man zum Beispiel für die Krankenhausseelsorge nutzen kann, weil wir einfach wahrgenommen haben, dass sehr, sehr viele Patientinnen und Patienten in ihrem Zimmer auf ihrem Smartphone irgendwie rumdatteln. Auch da haben wir irgendwie so Testballons gestartet. Dann haben wir angefangen, Online-Gottesdienste zu übertragen, also weit, weit vor Corona. Ja, jetzt.
Also zusammengefasst.
Du musst mich einfach stoppen, ja? Ich kann dir noch.
Genau, also ich werde dich auch zu einzelnen Projekten definitiv noch fragen, weil die einfach teilweise so spannend klingen, dass ich gerne hören möchte, was damit aussieht und auch wie sie gelaufen sind. Aber das heißt, das Gesamtprojekt Dialog im Netz, diese 2 Jahre, in denen du dann eingewechselt warst, war die Idee quasi aus dem theologischen Fundament zu sagen, Verkündigung ist digital möglich unter folgenden diesen und jenen Voraussetzungen und Bedingungen. Das in Projekte, in einzelne Projekte umzusetzen und praktisch zu erproben sozusagen und dann wahrscheinlich wieder zu evaluieren und zu gucken, wie kann man da eine Verstetigung reinbringen oder was kann man daraus machen sozusagen.
Genau, oder was braucht auch die Menschheit? Also nicht, was braucht die Kirchenleitung, sondern was braucht die Leute da draußen?
Was du gemacht hast, Digitalisierung manchmal auch ganz praktisch, das nenne ich jetzt mal so, weil du es machst auch heute noch, du digitalisierst Kirchenräume sehr gerne. Das eine ist die VR-Kirche, dazu gleich, aber du machst auch zum Beispiel 360-Grad-Aufnahmen von Kirchenräumen und machst diese Kirchen sozusagen im Netz dadurch virtuell begehbar und erlebbar. Wieso machst du das?
Also die 360-Grad-Rundgänge waren eben auch Teil unseres Projekts. Und die Idee war, jetzt nicht nur allein den Raum abzubilden, weil wir wahrnehmen, dass halt, ich sage jetzt mal das Thema offene Kirchen, also wenn wir jetzt mal in so einem touristischen Gebiet sind, egal ob das jetzt evangelisch oder katholisch ist, dass halt viele Leute dann doch nochmal in die Kirche reingehen und einfach diesen Raum auf sich wirken lassen. Und meine These, aber nicht nur meine These, ist einfach, dass dieser Raum ja auch predigt. Ja? Also Das heißt, schon allein, wenn du dort reintrittst, hast du schon irgendwie, sage ich jetzt mal, so eine Art spirituellen Impuls. Also im Optimalfall. Wenn ich aber jetzt diesen Raum betrete, jetzt analog, dann gehe ich dort rum. Gegebenenfalls gibt es einen Flyer oder irgendein Büchlein, was irgendwie diesen Kirchenraum erklärt und vielleicht auch nochmal einen Impuls, wird noch irgendwo ausgelegt oder wie auch immer. Und die Frage ist jetzt aber, wie kriegt man das digitalisiert? Also heutzutage würde ich jetzt sagen, mit QR-Codes. Ja? So, also an dem Punkt ist, glaube ich, ist schon sehr viel jetzt in der Gegenwart passiert.
Ja.
Und damals war es eben so, dass wir halt überlegt haben, okay, wenn wir jetzt diese 360-Grad-Rundgänge haben, wie können wir diese 360-Grad-Rundgänge quasi eben auch mit einem inhaltlichen Mehrwert platzieren? Und so gibt es quasi in diesen Rundgängen, die wir am Programmieren lassen, eben auch so Buttons, die ich anklicken kann. Und, und ich kann quasi mir natürlich auch die Kirche vorstellen lassen, aber ich kann mir natürlich auch den letzten Online-Gottesdienst angucken oder so.
Ja. Ich verstehe. Aber nicht nur das, es ist ja nicht nur für die Leute vor Ort, sondern auch im Netz, also quasi aus der Ferne erlebbar.
Genau.
Also das heißt, ein Teil dieses spirituellen Lebens, was man hat, wenn man analog sich in einem Kirchenraum bewegt, zumindest ein Teil davon ist nacherlebbar sozusagen auch dann. Ne? Also das ist ja nochmal zusätzlich ein Aspekt. Alles klar, verstehe.
Also das, was halt damals die Technik war, also wenn man jetzt das weiterdenken würde, dann wäre eben zu gucken, wie ich quasi mit so einer Brille quasi da jetzt mich weitergeben. Also das wäre jetzt, wenn wir jetzt anfangen würden, würden wir über sowas nachdenken. Ja.
Ja.
Aber damals war es eben so, dass es sehr stark von Google Street View quasi irgendwie geprägt war.
Ja.
Also diese Aufnahmen sind auch bei Google alle zu finden, aber das war uns zu wenig. Also uns ging es am Ende darum, dass wenn ich diesen Raum betrete, dass ich in irgendeiner Form trotzdem noch einen geistlichen, spirituellen Impuls irgendwo finden kann. Den muss ich natürlich auch erstmal aufsuchen, um dann irgendwie nicht nur jetzt ein Abbild von dem Gebäude zu haben, was schön ist, sondern eben auch, okay, du bist aber jetzt gerade in einer Kirche und hier kannst du die Glocken läuten lassen, die Orgel spielen lassen oder dir eben einen geistlichen Impuls angucken oder anhören.
Ja. Das Meer sozusagen, das, was zur Kirche dazugehört.
Auch um dieses, was wir bei Dialog im Netz eben nochmal hatten, um quasi diese Zeit- und Raum-Dinge aufzulösen. Also du kannst diesen Kirchraum jederzeit betreten. Du brauchst keinen Schlüssel.
Ja.
Du kannst jederzeit diese Kirche besuchen und dich dort reinsetzen, also digital, wenn du das möchtest, und kannst dir jederzeit quasi das aufrufen. Du bist nicht auf Sonntag 10 Uhr irgendwie an den Termin gebunden.
Genau, oder eine Kirchenführung oder sowas. Ich verstehe. Ja. Es passt super zu einem anderen Projekt von dir, was ich mal vorsichtig als Herzensprojekt bezeichnen würde, habe ich so den Eindruck, die VR-Kirche. Dabei handelt es sich jetzt nicht um einen Ort im Metaverse. Man muss keine Brille aufsetzen, um sie zu besuchen, aber man begibt sich trotzdem in eine andere, eine künstliche Realität, wenn man diese Kirche besucht. Erzähl doch einfach mal, was es mit der VR-Kirche auf sich hat.
Also vor 4 Jahren auf einem Corona-Barcamp hatten wir spontan irgendwie, kam irgendein Dienstleister auf uns zu. Der Dienstleister, mit dem wir Catch a Rainbow gemacht haben, meinte, sie hätten jetzt so virtuelle Messeräume gebaut. Und ob man dann nicht irgendwie als Avatare irgendwie, könnte man sich dort treffen und dann irgendwie austauschen, wie auch immer. Das heißt, wir hatten relativ früh einen Dienstleister am Start. Und das war damals auch noch so ein Testballon, wo man eben nicht in der Videokonferenz einen Zoom-Andacht feiert, sondern indem man sich quasi als Avatar mit anderen Avataren trifft und dann irgendwie vorne so eine Bühne hat, auf der ich dann irgendwie so was in Anführungszeichen nicht präsentiert, aber halt, wo dann vorne ein Liturg oder ein Liturg-Avatar steht, der dann irgendwie da durch diesen Gottesdienst oder diese Andacht irgendwie durchleitet und moderiert mit Bildschirmteilen und was dann so alles geht.
Ich erinnere mich tatsächlich an das Barcamp, an dem ich auch teilgenommen habe und mit vielen anderen PiratInnen und Ähnlichem im Publikum saß in dieser Halle sozusagen. Ja.
So, und natürlich, wir waren dort alle und waren total fasziniert und es hat natürlich auch total Spaß gemacht und es lief natürlich auch nicht alles rund. Ja. Manche sind dann irgendwie gegen die Wand gerannt und so. Aber das war so der Auslöser, wo dann irgendwie nach einigen Jahren später eben der Dienstleister wieder auf uns zukam und sagte, jetzt könnt ihr euch das selbst bauen lassen. Also wir können jetzt, haben die Möglichkeit, eine virtuelle Welt oder eine virtuelle Kirche nach euren Dünken irgendwie programmieren zu lassen. Und auch die Avatare lassen sich quasi ja minimalst irgendwie jetzt selbst gestalten. Also jetzt bin ich kein Pirat mehr, sondern jetzt kann ich mich anziehen, wie ich möchte und so. Und dann haben wir uns damit beschäftigt, Gernot Meyer und ich, und waren total Feuer und Flamme, eben unter dem Aspekt, dass wir jetzt einfach wieder erproben wollen. Also wenn wir jetzt wieder diese Dialog im Netzgeschichte machen, wir wollen jetzt erstmal erproben, was das überhaupt alles kann und was das alles ist. So, und als dann die Frage war, was bauen wir denn jetzt, dann hatten wir erstmal 2, 3 Kolleginnen aus dem Kirchenbauamt irgendwie gefragt und dachten jetzt, die kommen jetzt mit ihren Plänen von der Heiliggeistkirche in Heidelberg oder der Stadtkirche in Karlsruhe.
Ja, ja.
Und dann meinten sie, nee, lass uns doch eine Waldlichtung nehmen. So, Und dann fingen wir an, irgendwie eine Kapelle oder eine Kirche quasi in einem Waldkapellengebiet quasi zu konzipieren. Wenn man sich das mal angucken kann, kann man sich registrieren unter ekiba.de/vr-kirche. Dann kriegt man Zugangsdaten, kann sich dort einbewegen und dann kann man das quasi erkunden. Und das, was wir zurzeit haben, ist eben so eine virtuelle Waldlichtung. Und über eine Brücke betrete ich quasi diese Lichtung. Und in der Mitte dieser Lichtung ist quasi so mit Bäumen markiert und einem Altar und einem Kreuz so ein Andachtsbereich.
Ja.
Und diese Lichtung ist im Winter dunkel. Jetzt müsste sie langsam wieder erhellen. Jetzt scheint die Sonne. Und wir haben noch Lagerfeuerflächen um diesen Andachtsbereich drumherum programmieren lassen, die so ein bisschen, ich sage jetzt mal, den Prinzip des Kirchencafés irgendwie nochmal aufgreifen wollen. Also, dass man aus diesem Andachtsbereich später rausgeht Richtung Lagerfeuer, um dort in irgendeiner Form sich weiter über Gott und die Welt auszutauschen. Und mit diesem Ding sind wir jetzt quasi am Erproben und sind über das, was wir bis jetzt erlebt haben, positivst überrascht. So. Eine Geschichte, die du angesprochen hast, warum haben wir keine Brille? Das sind jetzt so Vorerfahrungen, wo ich einfach aus den letzten Jahren sagen muss, wir müssen das für den Anfang so niederschwellig machen, wie es geht.
Ja.
Denkst du noch an diese Predigt-Mashup-Geschichte? Die war einfach technisch zu aufwendig.
Verstehe.
Also ist das quasi erstmal browserbasiert. Das heißt, ich kann über meinen normalen Chrome- oder Edge-Browser einfach diese Welt betreten und kann mit den Pfeiltasten oder mit der Maus einfach irgendwie daran jetzt erstmal partizipieren und dort teilhaben. Und damit ist die technische Hürde, dort einzutreten, erstmal geringer, als wenn ich ins klassische Metaverse, also Metaverse ist ja auch wieder nur eine Überschrift für vieles. Ich würde sagen, wir sind auch Teil eines Metaverses, aber eben nicht das von Facebook. Aber ich kann quasi an diesem Angebot niederschwellig teilhaben, wenn ich einen Internetanschluss habe.
Ich würde sagen, ich brauche ja sonst eigentlich nichts. Ne? Und meine normale Hardware, das heißt Desktop oder Laptop, wahrscheinlich ist es empfehlenswert, sowas zu haben und weniger ein mobiles Gerät, ne? Weil einfach wegen der Größe des Bildschirms so. Aber
ja. Genau. Wobei auf dem iPad sind sie jetzt gerade am Üben, soll es auch bald gehen.
Okay.
Ja? Also, dass ich quasi auch dann übers Tablet irgendwie dort mich bewege, aber eben erstmal noch ohne Brille. Die Brille wird wahrscheinlich auch noch kommen. Und jetzt haben wir das bauen lassen. Wir haben selbst Andachten gemacht. Wir haben digitale Osternacht gefeiert. Wir haben Weihnachten gefeiert. Und wir sind jetzt gerade dabei, vielen auch innerhalb der EKD, also jeder, der Interesse hat, melde sich bitte, einfach diesen Raum einfach zum Erproben zu öffnen.
Das heißt, man kann einfach sagen, ich würde gerne mal das ausprobieren. Quasi mieten, kostenfrei, ist dann und dann frei und sich anmelden und dann Veranstaltungen machen sozusagen.
Und so laufe ich quasi auch durch die verschiedenen Arbeitsfelder. Natürlich Jugendarbeit ist das Prädestinierte. Die sind jetzt noch nicht so drauf angesprungen, warum auch immer. Aber das, was dann so ein positiver Effekt war, waren dann die Gebärdenverantwortlichen bei uns, weil sie gemerkt haben oder beziehungsweise weil sie merken jetzt beim Üben erstmal, also wir haben noch keine Andacht in Gebärdensprache gemacht, aber das soll kommen, weil es für Leute, die gehörlos sind, irgendwie viel, viel angenehmer ist, als in der Videokonferenz eine Zoom-Andacht zu feiern.
Aha.
Weil es bewegt sich was. Also es ist mehr als nur ein Gebärdendolmetscher, der irgendwie groß abgefilmt wird. Den haben wir auch klein im Fenster. Also das
Verstehe.
Ist jetzt gerade eine Funktion, die wir jetzt programmieren lassen, weil wir jetzt merken, dass da in irgendeiner Form eine Resonanz ist. Das heißt, wir werden jetzt demnächst, also es gibt noch keinen Termin, aber da werde ich wieder Kontakt aufnehmen mit den Verantwortlichen bei uns in der Landeskirche. Und dann werden wir mal schauen, wie so ein Gebärdengottesdienst oder Gebärdenandacht in dieser VR-Kirche funktionieren kann. Und das sind zum Beispiel jetzt Dinge, da wäre ich von selbst nie drauf gekommen. Also wir hatten vorhin die Kirchenbauamt, die sagt, nee, geht lieber in die Natur, was ich eine super Entscheidung fand.
Ja.
Und jetzt sind wir schon im Bereich Inklusion, ja, und mal gucken, was noch alles passiert.
Ich wollte gerade sagen,
meldet euch.
Das finde ich ganz toll, weil das ist auch ein Bereich, an dem man jetzt nicht sofort denkt, Barrierefreiheit, wenn man an Virtual Reality irgendwie denkt, ne?
Also man muss einfach nochmal sehen, dass man natürlich in dieser VR-Kirche immer mit Avatar unterwegs ist, aber trotzdem oben so kleine Videofenster, also so wie ich das halt bei Zoom oder so kenne. Das heißt, dieses Fenster mit einem Gebärdendolmetscher brauche ich, auch fixiert, damit, ich sage jetzt mal, das, was trotzdem auch jetzt nochmal über die Tonspur irgendwie, also es können ja auch andere an dieser Andacht teilnehmen, dass das, was über die Tonspur quasi kommt, einfach dann auch nochmal eben vom Gebärdendolmetscher oder Gebärdendolmetscherin irgendwie einfach dargestellt wird.
Ja.
Und dann, und das ist jetzt das, wo wir als nächstes nochmal wirklich weiter testen und üben wollen. Und so haben wir quasi die nächsten 2 Jahre einfach die Möglichkeit, diese Welt, soweit ist die jetzt zumindest von uns aus finanziert, an der Stelle einfach weiter zu testen, weiter zu üben, um zu lernen. So, ob das jetzt am Ende, ich sage jetzt mal, eine neue eigene Kirchengemeinde wird oder ob das, keine Ahnung, was da passiert. Das haben wir bei Dialog im Netz gelernt. Diese Frage, man sollte nicht vom Ende her denken, sondern man sollte einfach sich auf diesen Prozess einlassen und schauen, wo es hinführt. Und wenn wir am Ende merken, nee, das war es nicht, ja, dann war es das nicht. Aber wir haben zumindest irgendwie an dem Punkt irgendwie Erfahrungswerte gesammelt.
Also, wer daran jetzt teilhaben möchte und selbst Erfahrungen sammeln möchte, wir verlinken natürlich den Kontakt bzw. die VR-Kirche selbst in den Shownotes. Da könnt ihr dann nachgucken. Du hast mal in einem Interview gesagt, wenn wir jetzt bei diesem Thema sind, VR-Kirche, wichtig wäre dir bei der VR-Kirche, dass man da nicht nur vor einem Bildschirm sitzt und Dinge abruft, sondern dass man da ja auch interagieren kann. Schwierige Frage, entsteht so, würdest du sagen, eine echte Gemeinschaft im Digitalen? Das ist ja immer wieder so ein Streitpunkt. Es gibt ja nicht wenig Menschen, die auch bestreiten, dass es im Digitalen überhaupt echte Gemeinschaft gibt. Wie siehst du das?
Also das, wo ich mich nicht mehr drauf einlasse, ist auf diese Entweder-Oder-Diskussion. Leute, für die das fremd ist, und das mache ich ihnen nicht zum Vorwurf, für die das fremd ist, da habe ich einfach durch Worte irgendwie keinerlei möglich, also habe ich nicht aufgegeben, würde ich jetzt nicht sagen, aber ich setze da keine Energie rein, da jetzt irgendwie da zu überzeugen, sondern wenn, dann zeige ich es ihnen, ja, also durch das Zeigen, aber auch dort ist es nicht so, dass das dann sofort plopp macht. Das, was ich jetzt sagen kann, aus jedem, der, wir hatten es vorhin schon mit Amiga und wie auch immer, der in dieser virtuellen Computerspiele-Welt oder vernetzten Welt irgendwie unterwegs ist, für mich ist das definitiv Gemeinschaft. Und zwar, weil wir, und das haben wir jetzt schon mehrmals erlebt, weil wir über diese Avatare, die in dieser VR-Kirche sind, ja nicht alle in einem Ort oder in einer Gemeinde sitzen, sondern wir sitzen verstreut überall auf dem zum Teil Planeten. Ja.
Ja.
So saß ich eben am Bodensee an Ostern und jemand anders saß in der Provence. Ja. Und der Dritte saß dann irgendwie, keine Ahnung, in Münster oder Berlin. Und damit ist das nicht der Ersatz, jetzt kommt nämlich wieder dieses Entweder-Oder, nicht der Ersatz für das andere, sondern es ist was Neues.
Ja.
Und ich, Uli Nefken, werbe dafür, dass diese Dinge nicht gegeneinander ausgespielt werden, sondern dass man quasi die vielleicht auch Brücken baut, ja, indem man einfach das eine oder das andere ermöglicht. Aber für mich, und ich würde jetzt mal sagen, für viele, die auch jünger sind als ich, ist das quasi Teil ihres Alltags, ihres Lebens.
Ja.
Aber ich weiß, auch in Gesprächen mit Leuten, die viel, viel älter sind als ich, dass es für diese Menschen suspekt ist.
Ja.
Und das werfe ich ihnen nicht mehr vor. Sondern wenn wir uns dann darauf verständigt haben, dass der eine und das andere quasi gleichberechtigt bleiben darf.
Ja.
Auch wenn das eine neu ist, das andere irgendwie aus einer Tradition rauskommt. Auf einmal ist die Stimmung richtig super. Und wir unterhalten uns über alles.
Wenn man einfach wahrscheinlich sicherstellen kann oder sich gegenseitig versichern kann, dass das eine dem anderen nichts wegnimmt, ne? Das ist wahrscheinlich die Angst, die immer dahinter steckt. Und dass das auch eine Gemeinschaft sein kann, eine andere Art von Gemeinschaft. Eben keine klassische Gottesdienstgemeinschaft in einem Kirchraum oder Gottesdienstraum, sondern eben in einem virtuellen Raum. Und dass man das vielleicht auch anders fühlt, aber dass es deswegen ganz eigenen Wert hat, ne? So.
Ja, also das, was halt so meine Hauptwahrnehmung ist, die ich halt so spüre, ist halt, dass wenn ich jetzt als Hauptamtlicher in einer Gemeinde oder in einer Parochie, also quasi in einem Gemeindegebiet quasi zuständig bin, dass so dieser Transfer, dass es Leute außerhalb meines Gebiets gibt, die mich für mich interessieren oder andersrum, Leute aus meinem Gebiet interessieren sich jetzt zum Beispiel für Yid oder so, dass das nichts Schlimmes ist.
Ja. Ja?
Es ist doch eher eine Art von Mehrwert für denjenigen, der gläubig ist und der sich zur Kirche bekennt und auch quasi das vielleicht in seinem Alltag irgendwie auch tut.
Ja.
So.
Ja.
Und wo der dann seine Kraftquellen herbekommt, das kann doch vielschichtig sein. Und das finde ich, wenn wir das im Hinterkopf haben, ja, dann ist mir, ob das die Andacht im Radio ist oder hier jemand von Yid oder ein Konfirmand, der vielleicht bei Instagram ist, ist doch alles irgendwie mehr als vorher. So.
Das stimmt.
Und da nimmt niemanden etwas weg.
Ja.
Also meine These.
Sehr naheliegend finde ich, dass es nicht so ist. Ich denke da gerade an den Insta-Account Kirche für die Hosentasche. Der sagte mal, der Initiator, dass das ein Angebot sei für Menschen, die in ihre Ortsgemeinde vielleicht nicht so recht passen, aber aus ganz diversen Gründen. Vielleicht nur, weil sie zu bestimmten Zeiten, an denen dort Veranstaltungen sind, gar keine Zeit haben selbst. Oder vielleicht sind sie auch ständig am Umziehen, beruflich oder privat, und finden deswegen nirgendwo eine Heimat, in der sie so recht Fuß fassen können. Aber sie finden dann auf diese Art und Weise eine Gemeinschaft, genau, die sie in dem Fall, wie er es so schön genannt hat, in der Hosentasche mit sich rumtragen können, ne? Wobei ich den Zusammenhang total spannend finde, das ist ja wahrscheinlich auch eine offene Diskussion, ob man das dann mit dem gleichen Begriff von Gemeinde bezeichnen kann, wie man jetzt parochiale Gemeinden bezeichnet. Also ob das das Gleiche meint, ob das vielleicht ein anderer Gemeindebegriff ist dann nochmal.
Also ich bin ja kein Theologe.
Ja.
Also deswegen würde ich jetzt an dem Punkt mich irgendwie ein bisschen zurückhalten. Also mir geht es prinzipiell erstmal darum, dass diese Vernetzung, egal auf welcher Ebene, egal wie groß oder wie klein sie ist, ja, dass die einfach irgendwie nicht nur analog, sondern auch digital funktioniert und vielleicht auch irgendwie hybrid. So. Mhm. Und solange Leute irgendwie auf Augenhöhe aufeinander zugehen und miteinander irgendwelche Dinge realisieren, das kann ja auch ein Gottesdienst sein, den man zusammen vorbereitet oder wie auch immer. Solange das quasi, jetzt sind wir wieder bei meinem Teamgedanke, ja, solange dieses Team quasi sich, egal auf welcher Ebene, konstituiert und irgendwas tut, ja, ist das für mich Kirche.
Ja.
So. Und das geht ja auch im Analogen. Also wenn ich jetzt innerhalb einer Dienstgruppe unter Hauptamtlichen irgendwas mache, ist das ja auch ein Teamgedanke, der dann halt, ich sage jetzt mal, in der jeweiligen Gemeinde vor Ort passiert.
Ja.
Aber ob dieses Teambuilding und Projektbuilding, ob man da jetzt den Oberbegriff, also den ich jetzt quasi vorhin gesagt habe, mit digital und so weiter, ob man da jetzt den Begriff Gemeinde drüber schreiben muss, also ich bräuchte den nicht.
Okay, weil da würde ich sagen, wäre ein, wie auch immer, zusammenarbeiten und weiterdenken in den kirchlichen Strukturen zumindest unerlässlich, weil da so eine quasi übergeordnete Gemeinde sich natürlich jetzt in bisherige kirchliche Strukturen von Gemeinde und Bezirk oder Dekanat und so weiter natürlich nicht so einfach einfügen lässt, ne, wie die bisher halt gedacht und strukturiert waren in der Vergangenheit, als Digitalisierung noch kein Thema war, über hunderte von
also
Jahren.
Du hast ja ganz am Anfang gefragt, wie bin ich zur Kirche gekommen, ja, und das war eine Person.
Ja.
Ja. So, und das ist das, was ich stark machen möchte. Ich möchte, dass wir als Personen sichtbar sind. Als Christen hier in Weinheim bin ich vor der Haustür Christ.
Ja.
Ich bin aber auch im digitalen Christ. So. Und wo ich dann in irgendeiner Form Anknüpfungspunkte für andere irgendwie schaffe, das liegt ja dann bei mir.
Ja.
Und da würde ich halt sehr, sehr viel gern, dass wir da weiterhin denken. Und ja, ich bin auch Teil einer Struktur. Ja, ich bin auch Teil einer Organisation. Aber vielleicht sollten wir irgendwie von Mensch zu Mensch denken und manchmal die Organisation einfach nicht so wichtig. Also nicht, dass die Organisation nicht sich wichtiger nimmt als das, was sie eigentlich ist.
Mhm. Kann ich gut nachvollziehen. Das Stichwort Gottesdienst, Gemeinschaft, geht mir bei dieser Gemeinschaft nochmal speziell im Kopf rum. Und dazu fällt mir assoziativ ein, es gibt ja noch einen radikaleren Ansatz als die VR-Kirche. In diesem Zusammenhang nämlich Messenger-Gottesdienste. Ich weiß nicht, ob der eine oder die andere, die jetzt zuhören, davon schon gehört hat. Also die Netzgemeinde, die sogenannte Netzgemeinde dazwischen, von der du auch Teil bist oder bei der du auch mitarbeitest, bietet zum Beispiel Gottesdienste auf WhatsApp oder Telegram an. Wie funktioniert denn das?
Also bevor wir zu dem Technik kommen, vielleicht will ich noch ein bisschen ausholen.
Ja.
Also ich glaube, es kam vorhin auch irgendwie rüber, dass wenn du das Digitale irgendwie als deinen Alltag betrachtest, dass auch Kirche in diesem digitalen Alltag irgendwie stattfinden sollte. Und so hatte quasi damals der Felix Goldinger vom Bistum Speyer eben die Idee, als er in der S-Bahn von Mannheim nach Speyer gefahren ist, die haben alle ihr Smartphone irgendwie in dieser S-Bahn und wie kann da jetzt Kirche stattfinden oder drauf stattfinden?
Ja.
Und so kam quasi eben diese Idee auf, diese Netzgemeinde dazwischen über Messenger-Dienste quasi zu realisieren. Das fing mit WhatsApp an und es gibt da ja so gewisse diverse Dienstleister. Das heißt, du kannst das ja dann irgendwie auch managen, kannst dann auf Telegram und auf Facebook Messenger und Instagram und so weiter den Leuten Nachrichten schicken und dann quasi auch wieder einen Rückkanal haben. So.
Mhm. Mhm.
Und das war quasi so die Grundhaltung von dazwischen. Also
mhm.
du nimmst Kirche und Gott und Glauben mit in den Alltag. Das heißt, du bekommst montags eine Meldung, eine Nachricht von dazwischen mit einer Art Aufgabe, Gott zu suchen in Kleinigkeiten oder in Mitmenschen oder wie auch immer, das zurückzumelden und am Freitag kommt quasi nochmal so eine Art Rückmeldung der Rückmeldungen, ja, was
ja,
aus der Community
ja.
alles so kam. So, und dafür nutzen wir quasi eben einen Dienstleister. Und jetzt kam aber in Corona-Zeiten eben die Situation auf, Gottesdienst wäre vielleicht auch noch nicht schlecht oder so, ja, so Richtung Ostern, Pfingsten, was auch immer.
Ja.
Und dann haben wir eben versucht, aufgrund dieses Dienstleisters mit dem seinen Möglichkeiten quasi zu hantieren. Also wenn man jetzt mal nur technisch dran sieht, ist es einfach ein Chatbot, ja.
Alles klar.
Der auf Signalwörter reagiert.
Mhm.
So. Und wenn du quasi mit dem Chatbot interagierst, also du könntest jetzt eine Firma sein und einen Support irgendwie anbieten und dann klickst du dich so durch. Bei der Deutschen Bahn kennen wir das ja, klicken Sie hier. So, aber wenn wir das jetzt quasi runterbrechen auf den Gottesdienst, interagierst du mit dem Chatbot und er reagiert auf Signalworte von dir und fängt dann an, mit dir quasi zusammen einen Gottesdienst zu feiern.
Ach, schön.
Und da war so die Überlegung, jede Woche, was jetzt dann nach Corona auch immer noch was vorzuhaben. Wir sind jetzt gerade dabei, da ein bisschen an dem Angebot ein bisschen zu optimieren, weil wir festgestellt haben, dass es so Wellen gibt in der Statistik, dass wenn man auf einen besonderen Sonntag zugeht, dass das dann in irgendeiner Form eher gefragt ist, als wenn ich jetzt den 25. Sonntag nach Trinitatis oder wie auch immer habe. Ja.
Ja.
Und deswegen sind wir jetzt eher dran zu schauen, wie wir auf der einen Seite, ich sage jetzt mal, diese besonderen Gottesdienste, vielleicht auch besondere Lebenssituationen Gottesdienste, ich habe jemanden verloren, ja, so, dass wir da in irgendeiner Form, sagen wir mal, ein bisschen unser Angebot profilieren. Das hat jetzt mit der Technik erstmal gar nichts zu tun, sondern es hat quasi erstmal rein was mit der Liturgie in dem Messenger zu tun.
Ja.
Und das, wo wir jetzt auch angefangen haben, und das ist auch eine total spannende Erfahrung, dass wir an dem Punkt irgendwie es trotzdem irgendwie ermöglichen, dann vielleicht jetzt auch mit Chatbot zu beten.
Ah.
Also gar keinen Gottesdienst zu feiern, sondern quasi in so eine Gebetsgeschichte reinzukommen. Auf der einen Seite basiert es von den Erfahrungen, die wir bei Dialog im Netz gemacht haben und das, was wir jetzt, sagen wir mal, auch durch diese Gottesdienstgeschichten mit dazwischen gemacht haben. Und die Überlegung ist dann eben jetzt, wenn wir Gebetsanliegen dann in irgendeiner Form auch jetzt in diesen Chatbot sammeln,
ja,
dass wir die dann zum Beispiel auch in unseren monatlichen Zoom-Gottesdiensten irgendwie dann als Gebetsanliegen mit übernehmen.
Ich verstehe.
Genau. Und ja, auch da wieder Pionierleistung, mal gucken, ob wir wieder zu früh sind mit unseren Ideen. Ja.
Naja, spannend finde ich daran diesen Punkt, wo man einen Schritt weiter geht. Ich erinnere mich sehr gut an die Riesendiskussion, die die große Öffentlichkeit, es gab ihn ja schon vorher, der Segensroboter am Reformationsjubiläum ausgelöst hat. Das war ja ein reines, ich gebe was rein und kriege was raus. Es war ja quasi nur ein Knopfdruck und die Frage, wie viel Segen ist das und was macht das fürs Erleben? Und in dem Fall wäre es ja aber so, dass man mit dem Gebetsanliegen, dass man das nicht nur technisch verarbeitet, sondern dann auch noch was mehr damit passiert. Auch das finde ich das Spannende oder Inspirierende an dieser Idee, an dem Umgang damit. Wie ihr das überhaupt, ja, bei dazwischen ja schon länger auch praktiziert, auch sozusagen Medienbrüche oder Weiterverarbeitungen. Also ich bin ja auch schon länger Abonnent der Nachrichten von dazwischen. Und wenn man dann zum Beispiel Dinge sammelt, ein Feedback zu einer Impulsfrage oder zu einer Andacht, dann werden ja oft daraus hinterher Lieder, Videos, Audios geschnitten und die dann wieder zum Beispiel auch zur Verfügung gestellt. Oder ein Padlet, wo man, ne, auch Wortwolken oder sowas. Also es gibt die verschiedensten Medien und Möglichkeiten, damit umzugehen, um das Ganze nochmal weiter zu verarbeiten. Und das finde ich so das Spannende daran, was nochmal eine Dimension oft hinzufügt, finde ich.
Ja, und vor allem diese Kreativität, das hatten wir es ja ganz am Anfang in diesem Team, ist einfach, wir sind alle ungefähr im gleichen Alter, plus minus, und wir machen dann ein bisschen irgendwie Kirche, so wie wir das gern hätten oder wie das für uns quasi normal ist. Ja? Mhm. Und so wie jetzt auch da wieder diese Generationsgeschichte, für andere ist was anderes normal.
Ja.
Ja? Und das soll aber nicht das eine oder das andere irgendwie jetzt wieder schlecht machen oder das andere größer oder kleiner, wie auch immer. Sondern die Überlegung von dazwischen ist, wie wäre Kirche für uns, wenn wir sie jetzt neu machen würden? So. Das ist jetzt zurzeit unsere Antwort. Es kann sein, dass die irgendwann völlig anders sein, ja, wird, diese Antwort, weil sich vieles neu verändert, weil wir dann doch irgendwie vielleicht noch älter werden. Was ich damit sagen will, ist, dass an dem Punkt wir in diesem Team diese Ideen haben und wir machen.
Ja.
So, und dann kommen diese Dinge zustande, die du jetzt gerade beschrieben hast mit Padlet und wie auch immer. Und das finde ich, da macht Kirche richtig viel Spaß.
Und nicht nur das, ich möchte mal nur einen kleinen Seitenaspekt erwähnen, den ich aber tatsächlich recht schwerwiegend finde, weil du sagtest, Kirche, wie ihr sie euch vorstellt, das Ganze ist auch ökumenisch, ne? Das ist ja kein, ja, konfessionell gebundenes Projekt, sondern überkonfessionell bzw. interkonfessionell.
Genau, also wir haben, also der Auslöser war eben Bistum Speyer und dann fingen die an, irgendwie andere Bistümer um sich herum zu sammeln. Und durch die gute badische Ökumene mit den Freiburgern, sind wir dann angefragt worden. Und wir sind jetzt als einzige Landeskirche zurzeit mit am Start. Wir müssen nicht die einzige Landeskirche bleiben, aber das Interessante ist, dass diese Unterschiede im Glauben total befruchtend sind.
Mhm.
Also wir hatten Klausur, ich saß in einer Eucharistiefeier dabei.
Ja, so. Okay.
Mhm. Alles, was dort passiert ist, fand ich total strange.
Ja.
Aber ich will diese Erfahrung überhaupt nicht missen.
Verstehe ich.
Mhm. Auch wenn es nicht mein Abendmahl war, ja, in Anführungszeichen.
Ja.
Aber es war am Ende, es war ein Gewinn für mich und meinen Glauben, das miterlebt zu haben.
Mhm.
Und ich habe mich nicht in irgendeiner Form ausgegrenzt gefühlt, weil ich jetzt evangelisch bin oder so. Nein, das spüre ich in diesem Team überhaupt nicht.
Das ist schön. Klingt echt gut. Ja, ich habe schon angekündigt, dann lass uns doch mal noch ein paar andere Projekte von dir, die in diese Richtung gehen, anschauen. Und du erzählst immer mal so kurz, was die Idee dabei war oder was das Ganze überhaupt ist. Eins, was ich mir vorstellen könnte, was in eine ganz ähnliche Richtung geht, ist das Projekt, das irgendwie mit dem Hashtag Überallkirche überschrieben ist. Geht das auch in diese Richtung? Ist das was Ähnliches?
Ja, also die Grundhaltung oder die Grundidee war ja bei Dialog im Netz, dass wir Kirche zu jeder Zeit an jedem Ort. So. Und dann hatten wir uns halt überlegt, was heißt es denn jetzt konkret? Und dann wurde eben die Überallkirche daraus.
Mhm.
Und der Hashtag und auch der Instagram-Account, den wir da zurzeit am Start haben. Und jetzt entwickelt er sich gerade irgendwie weiter, weil er jetzt irgendwie dann doch noch ein bisschen mehr equiber wird. Ja. Aber im Grunde genommen war die Idee eben an dem Punkt, die Dinge zu bündeln, wo Kirche überall zu jeder Zeit sein kann. Und mal schauen, was wir da jetzt in Zukunft noch für weitere Ideen haben und was wir da noch weiter bespielen werden. Aber die Überschrift ist quasi eben, es ist nicht eine Parochie, es ist nicht eine Landeskirche, es ist nicht Sonntag 10 Uhr, sondern es ist Kirche überall.
Ja, verstehe, so. Spannend. Etwas, was ganz ähnlich heißt, ist aber jetzt schon was anderes, das habe ich mir mal angeschaut, aber ich glaube, das kannst du besser erklären. Die Überall-Krippe gab es oder gibt es auch jetzt noch im Netz, entstanden ist sie schon vor einiger Zeit. Was ist denn das bitte?
Genau, auch ein Baby von Dialog im Netz. Es ist ja immer so, Leute kennen Leute. So, und dann kam ein Pfarrer hier aus der Gegend, kam, er hat einen Cousin. So, und der macht so virtuelle Spiele. Und dann haben wir uns mit dem getroffen und dann waren wir total geflasht. Und dann war die Idee für Kinder, ich sage jetzt mal Bethlehem von damals irgendwie ein bisschen auferstehen zu lassen. Um quasi die Weihnachtsgeschichte irgendwie virtuell zu erleben.
Ah ja.
Und das kann ich eben auch mit dem Handy, mit dem Smartphone, auch wieder am Browser. Also ich brauche keine Brille.
Mhm.
Und es ist so ein spielerischer Zugang und der kommt sehr gut an. Ich kenne Kollegen aus dem Oberkirchenrat, denen ihre Kinder sind in der Weihnachtszeit nur mit dem Handy unterwegs und bringen die Bethlehem überall hin, zeigen das dann auch der Verwandtschaft und so weiter. Und deswegen ist da auch wieder diese Idee, wenn ich quasi Bethlehem, ist natürlich Bethlehem zu der Zeit, wie es in der Bibel steht, aber Bethlehem kann überall sein.
Verstehe.
Auch zu jeder Zeit. Wir können sie jetzt auch angucken, wenn wir wollen.
Das, was du gerade erzählt hast, die Kinder, die die Krippe überall hinbringen, indem sie mit ihrem Smartphone zu anderen Kindern laufen, so stelle ich mir das vor und ihnen das auch zeigen und so, das bringt mich jetzt schon ein bisschen zu dem, was du vorhin ja auch schon mal gesagt hast, was dir besonders wichtig ist, ist die Schnittstellen schaffen oder dass das eine das andere nicht ausschließt, also die Schnittstellen zwischen Digitalem und Analogem, also diese Übergänge. Und da fällt mir eine Sache ein, die du ganz privat, glaube ich, gestartet hast, die ich aber ganz witzig finde. Man merkt schon, dass es die Plattform Facebook war, das ist auch schon eine Weile her, dass du damit angefangen hast. Du hast es den Facebook-Besuchsdienst genannt. Was ist denn das?
Genau, auch wieder so eine Idee. Ich hatte irgendwann auch mal so eine Seelsorgeausbildung gemacht und da war es natürlich so, dass du dann immer zwischen den Terminen Geburtstagsbesuche machen solltest und dann solltest du quasi in dieser Gruppe dann irgendwie von diesen Besuchen berichten. So.
Mhm.
Und natürlich jetzt dieser klassische Besuchsdienst, kennen wir. Ja? So. Und jetzt war aber meine Überlegung, ja, was wäre denn mein Besuchsdienst?
Yeah.
So. Und dann habe ich in meiner völligen Naivität damals geschrieben, hallo, ich möchte euch alle meine Facebook-Freunde besuchen. Wer möchte besucht werden? Und ja, es kam, es war überraschend. Ja, die wussten gar nicht warum, aber sie wollten besucht werden.
Okay.
So, und dann haben wir angefangen und dann, okay, also bis Corona, würde ich sagen, haben wir das gemacht. Es war super. Also ich bin da hingefahren. Ich habe natürlich manche Sachen über die Profile der Leute gekannt. Manche habe ich überhaupt nur irgendwie mal so einen Post oder so gesehen. Bei einem war ich dann, die waren dann zu zweit, da bist du in diesen Raum rein, dann hast du eine riesen Australien-Karte und dann haben wir, also ich hätte jetzt über Island erzählen können und die haben mir dann irgendwie 2 Stunden über Australien erzählt. Das war faszinierend.
Toll.
Ja.
Und es waren Teil Menschen, denen du noch nie vorher kohlenstofflich begegnet warst.
Ja, zum Teil. Also bei manchen hattest du halt irgendwie, keine Ahnung, die waren mal zusammen mit der Bezirkssynode oder so.
Ja. Ja.
Oder manche kennen mich ja halt bei Kirche und dann bin ich halt Freund von denen. Und dann war es aber, das möchte ich jetzt sagen, und dann wurde es so, ich hatte am Anfang auch geschrieben, dass ich dann darüber berichte, dass ich sie besuche. Und dann habe ich aber irgendwann nicht mehr darüber berichtet. Und zwar nicht, weil ich sie nicht besucht habe, sondern weil die Gespräche so, ich sage jetzt mal dann auch in seelsorgerlich gekippt sind, dass ich quasi das jetzt nicht noch groß irgendwie
kommentieren wollte.
Ja.
Verstehe.
Aber das Prinzip in irgendeiner Form, sich jetzt nicht nur über einen Post für Leute zu interessieren, sondern irgendwie auch durch einen Besuch oder durch eine gemeinsame Zeit, die man verbringt, ja, das hat funktioniert. Das hat bloß noch keiner nachgemacht bis jetzt.
Super spannend. Also, weißt du, einerseits so naheliegend und andererseits doch so überraschend, dass dann jemand sowas so angeht, finde ich. Das ist irgendwie toll. Stichwort Analog.
Also macht's nach, ja?
Ja.
Also liebe Social Media, Hauptamtliche, Ehrenamtliche, die ihr jetzt hier alle zuhört, macht es mal. Ihr könnt ja auch erstmal mit der Verwandtschaft anfangen, mit der ihr bei Facebook befreundet seid oder mit der Nachbarschaft oder wie auch immer. Aber dieses, dass man sich quasi ja, begegnet und dann auch wirklich mal neugierig über Themen austauscht und nicht durch so kurze Blitzlichte über einen Post, wo es dann jetzt geht, ja, der ist Fußballfan von A oder ich war hier im Urlaub B, ja, sondern wirklich dann da mal in die Fragetiefe gehen, ja. Das war super. Es ist super.
Und wie du nicht müde wirst zu sagen, das eine schließt das andere nicht aus, sondern ergänzt sich super, ne? Man kann das eine sogar aus dem anderen ableiten und erweitern. Cool. Noch eine Verbindung von analogen und digitalen, ganz buchstäblich, ist ja Augmented Reality. Also für viele, die das jetzt noch nicht so kennen, meisten werden es vielleicht kennen von Online-Anwendungen, wo quasi auf dem Handy, wenn man es auf dem Fotomodus hat, dann Zusatzinformationen über Geschäfte oder Ähnliches eingeblendet werden. Quasi in dem realen, im Bild der Realität kommen dann digitale Elemente dazu. Und in der Augmented Reality-Sache war das Projekt oder ist das Projekt Catch a Rainbow, an dem du auch beteiligt warst. Du hast es schon ein paar Mal erwähnt. Das hört sich total romantisch an. Catch a Rainbow. Was war denn das für ein Projekt?
Also auch da wieder so der Impuls, so als diese Pokémon-Geschichte irgendwie losging, ja, diese Pokémon-Go-Sache, ja. Manche mögen es vielleicht wissen, manche nicht. Also du jagst quasi mit dem Smartphone irgendwelche virtuellen Pokémons und kriegst dann Punkte oder wie auch immer. So. Und die Idee war jetzt nicht, ein Pokémon nachzuprogrammieren, sondern dieses Prinzip, irgendwo hinzugehen, ja, irgendwie aufzugreifen. So, und so war jetzt die Idee eben, dass wir virtuelle Regenbögen verteilen. Also das heißt, es gibt auf der Welt zurzeit irgendwie, jetzt schon irgendwie ein paar tausend virtuelle Regenbögen,
schön,
die sich quasi, wenn ich das Smartphone gerade an den Standort mich befinde, der sich dann auch so dreht.
Okay.
Und wenn ich dann auf diesen virtuellen Regenbogen draufklicke, bekomme ich quasi ein Bibelwort.
Oh, schön.
Das kann der aktuelle Wochenspruch sein, der damals zu der Zeit der Wochenspruch war.
Mhm.
Das kann aber auch Zufallssprüche sein. Das geht in Deutsch und in Englisch. Wir haben damals für den Kommunischen Rat der Kirchen, als die in Karlsruhe waren, haben wir das dann auch in Englisch programmieren lassen. Mhm. Das heißt, wir können auch virtuelle englische Bibelsprüche quasi dort hinterlegen. Und dann kann ich selbst Regenbögen dort hinterlegen, wo ich jetzt gerade bin. Oder ich schicke Leute zum Beispiel eine WhatsApp-Nachricht. Pass auf, ich habe dir für hier, da ist der Standort einen Regenbogen hinterlegt. Da müssen die Leute aber dorthin fahren, um zu sehen, welcher Bibelspruch denn dort für sie hinterlegt ist. Ja, und so schaffen wir es irgendwie, auch da wieder überall Kirche zu bauen, indem wir einfach das Wort zu den Menschen bringen, auch wenn sie es vielleicht in dem Punkt nicht so eins zu eins sehen, weil halt durch diese Augmented Reality ich halt dieses Hilfsmittel des Handys und der App brauche, um das sichtbar zu machen.
Also ich muss mal sagen, das ist romantisch. Gewisserweise. Und ich finde es auch tatsächlich eine Art von ganz anderer Spiritualität nochmal. Das gefällt mir wirklich gut. Uli, ein letztes Thema möchte ich mit dir noch streifen. Wir haben schon sehr lange und sehr viel gesprochen. Das Thema Social Media im Speziellen nochmal. Weil wir jetzt ja auch viel von Projekten, Apps und Internet im Allgemeinen drumherum gesprochen haben. Du hast nach Beendigung des Projekts Dialog im Netz damals der Landessynode empfohlen, kirchenmitarbeitenden Stellenanteile für ihre Social Media Arbeit zur Verfügung zu stellen. Einer von drei konkreten Vorschlägen dabei war, glaube ich, auch zum Beispiel Diakon Olli Münch von Kirche mal anders, die ja auch bei uns im Heat-Netzwerk sind. Was ist denn da mittlerweile draus geworden und was macht die Badische Landeskirche heute auf dem Gebiet Social Media? Arbeitet sie zum Beispiel weiterhin mit Creators zusammen in irgendeiner Form?
Also wir hatten irgendwie zum Abschluss des Projekts Dialog im Netz, hatten wir der Synode eben das empfohlen und haben zurzeit nur momentan noch so eine Vorstufe, nenne ich das jetzt mal, irgendwie am Start. Also das heißt, ja, Oliver Münch kriegt ein bisschen Arbeitszeit irgendwie von uns und wir finanzieren quasi dann mit einem Budgetmittel irgendwie, ich weiß jetzt gar nicht, was da für ihn jetzt quasi zurzeit irgendwie dann an Arbeit von anderen gemacht wird. Wir haben eben Josef John von Kirche in der Hosentasche und die Anna Bier, die Inselpfarrerin in Ilvesheim. Mit denen sind wir gerade dabei, dieses Erfahrungswerte jetzt nicht nochmal neu zu sammeln, aber das nochmal irgendwie auch politisch irgendwie einzutüten und dann in irgendeiner Form dann auch vor der Synode wieder zu berichten.
Verstehe.
Die Erfahrung, die ich jetzt schon machen kann, oder Gernot Meyer und ich, der auch da mit projektverantwortlich ist, ist weniger, dass wir einzelne Projektstellen irgendwie da pushen wollen, sondern eigentlich wollen wir da auch gegenüber den Verantwortlichen, egal auf welcher Ebene, sensibilisieren, dass das Teil des Jobs sein sollte.
Mhm.
Also so wie ich ans Telefon gehe, wenn jemand anruft, sollte ich auch bei Social Media sein und dort in irgendeiner Form Kontaktfläche sein oder anbieten. Das heißt, die Idee, die wir zurzeit verfolgen, aber die ist jetzt quasi einfach nur eine Idee, ist, dass wir den Hauptamtlichen, die das gerne möchten oder die sich da auch in einer Form irgendwie vielleicht prädestiniert sind, dass das quasi Teil ihrer Arbeit sein darf.
Mhm.
Ich bin jetzt sehr im Konjunktiv.
Ja.
Weil du musst mit so vielen Leuten sprechen und es gibt so viele Gesetze und so viele Dienstvereinbarungen und wie auch immer. Du kannst dir das wünschen, aber die Wege dorthin sind dann doch, sagen wir mal, sehr geprägt. Aber wir sind optimistisch, dass wir an dem Punkt irgendwie, ich sage jetzt mal, diesem Ziel vielleicht sogar ein bisschen näher kommen.
Mhm.
Mehr kann ich jetzt aktuell nicht sagen.
Kein Problem, aber also wenn ich raushöre, wenn ihr Überzeugungsarbeit leisten müsst, dann ja aus dem Grund, weil bei dem Konzept, was ich total nachvollziehen kann, was ihr vorschlagt, zu sagen, das ist bei möglichst vielen, die sich da mit irgendwie Wohlfühlen das zum Bestandteil der Arbeit zu machen, bedeutet ja automatisch auch, dass dabei dann andere Sachen weniger Raum bekommen, also andere Aufgaben. Das muss ja quasi irgendwo herkommen, diese Zeit und diese Ressource. Und das ist wahrscheinlich das, wo jetzt die Überzeugungsarbeit laufen muss, dass man das miteinander moderiert, ne?
Also diese Priorisierungsgeschichte haben wir ja unabhängig jetzt von Social Media. Also wir werden ja sowieso auch in den einzelnen Gemeinden oder jetzt in diesen bei uns jetzt neuen Kooperationsräume und Dienstgruppen wieder entstehen, werden sich ja auch Schwerpunkte rausgeben. Und dann werden die einen sich mehr um die Senioren kümmern und die anderen werden sich mehr um die Konfirmandenarbeit kümmern. Also das heißt, wir sind im Rahmen dieser Priorisierung ja sowieso schon auf den verschiedensten Ebenen unterwegs, zu schauen, wer kümmert sich um was. So.
Ja.
Und das, was zurzeit, ich sage jetzt mal, eher so der Knackpunkt ist, ist, ich sprach vorhin von etwas älteren Semester, für die diese ganzen Themen irgendwie fremd sind. Ja.
Ja.
Und mit denen ins Gespräch zu kommen, um denen zu sagen, dass es ja für dich fremd ist, aber für die junge Generation quasi Teil ihres Alltags ist. Zum Teil jetzt schon.
Ja.
Und dass sie aber nicht mit einem schlechten Gewissen rumlaufen müssen, wenn sie sich dann doch darum kümmern.
Ja, ja.
Und in diesem, ich sage jetzt mal, Austausch sind wir jetzt. Dass
Verstehen.
Es dann am Ende auch rechtliche Dinge gibt und so weiter, das ist jetzt für mich irgendwie nicht mein Problem. Sondern meine Aufgabe und ich sehe meine Rolle, eben da wieder diese Brücken zu bauen, dass wir aus dieser Entweder-Oder-Geschichte rauskommen.
Mhm. Deswegen passt schön meine letzte Frage sozusagen zu dem Thema. Du selbst bist ja auch Lehrbeauftragter an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg und hältst dort die Veranstaltung, Anführungszeichen, ich als Marke in den sozialen Medien. Uli, was lernt man denn da, beziehungsweise, ich wollte die Frage gerne erweitern, was sollte sich vielleicht Kirche in weiten Teilen davon auch noch hinter die Ohren schreiben aus dieser Lehrveranstaltung?
Also ich muss sagen, es ist total inspirierend, dort zu sein.
Mhm.
Und zwar vor allem mit jungen Menschen, denen du dann erzählst, dass es mal eine Zeit gab, wo es kein iPhone und so weiter gab, ja?
Mhm.
Wo du dann von Disketten erzählst und die dann erstmal dich neugierig angucken. Das heißt, sie waren auf der einen Seite total offen, aber, und das merke ich dann auch, eine gewisse Überforderung eben mit diesen Themen. Also was mache ich denn jetzt alles? Und was machen wir in dieser Reihe? Es geht darum, sich wirklich bewusst zu überlegen, wie möchte ich quasi Kontaktfläche sein in diesen sozialen Medien? Natürlich ist das jetzt für jemanden, der aus dem Studium kommt, geht es wahrscheinlich auch erstmal darum, einen Job zu finden und dann von mir aus bei LinkedIn, sage jetzt mal für Recruiter oder so weiter, irgendwie interessant zu sein. Aber darüber hinaus die Frage zu stellen, was macht dich als Mensch aus, was macht dich als Individuum aus, ja, und wo gibt es quasi vielleicht irgendwie Interessenspunkte, die jetzt nicht allein nur das Fachliche sind, sondern eben auch das Zwischenmenschliche. Und wie präsentiere ich das dann auch? Ja? Also jetzt haben wir vorhin das Thema gehabt, du hast mich nach Island gefragt, ja.
Mhm.
Natürlich habe ich für mich einen Plan, wie ich habe auch genug Material, aber ich habe noch keine Zeit gehabt, das alles zu bearbeiten. Aber natürlich würde ich euch dieses Land zeigen. So,
ja.
Natürlich, wenn du dann später irgendwie eine Island-Frage hast, hoffe ich, dass du dann sofort an mich denkst. So.
Genau.
Mhm. Und das ist das Prinzip. Wenn die Leute deinen Namen hören, an was sollen sie sich erinnern?
Mhm.
Und das kannst du beeinflussen. Und wenn wir das jetzt wieder auf Kirche übertragen,
ja,
an was sollen wir uns erinnern? Momentan erinnern sich die Leute leider zu sehr an Sachen, die von außen irgendwie an uns herangetragen werden.
Mhm.
Auch zu Recht,
mhm.
ja, wo wir zum Teil auch zu Recht irgendwie Schlaftabletten sind, irgendwie, wenn es um manche Krisen in Anführungszeichen gibt.
Oder aber, auch tatsächlich Schuld auf uns geladen haben. Ne?
Also, genau.
Ja.
Und wo wir wirklich manchmal auch immer noch denken, ich drehe mich weg und es geht von selbst wieder weg, so wie so ein Stupfen oder so.
Ja. Ja,
so. Nee, eben nicht. Jetzt drehen wir den Spieß mal um. Ja? Wir kriegen quasi so viel Gegenwind, auch medial, ja, und auch zu Recht. Aber die Frage wäre jetzt, ja, aber jetzt mal andersrum, über was, wenn wir das jetzt positiv sehen würden, was möchten wir den Leuten denn geben? Und woran sollen sie sich erinnern, wenn sie Kirche hören? Und vorhin habe ich das ja mehrmals erwähnt, dass es bei mir im Kleinen angefangen hat und ich bin ein Freund von diesem Kleinen und das ist verdammt anstrengend.
Mhm.
Aber wenn wir auf dieser privaten, persönlichen Beziehungsebene, wenn da Kirche anfängt zu funktionieren und wenn wir dieses Mechanismus auch in Social Media übertragen, dann glaube ich, kriegen wir da so einen Turnaround hin, auch in der medialen Wahrnehmung. Was aber nicht bedeutet, dass wir die Probleme, die uns vorgeworfen werden, die müssen wir lösen.
Ja, die müssen wir aufarbeiten. Definitiv.
Und am Ende ist es Beziehungsarbeit.
Uli, das wäre ein schönes Schlusswort, aber eine kurze Frage muss ich doch noch stellen, weil ich es am Anfang angeteased habe, weil du auch ein Projekt gemacht hast. Du hast so viele gemacht, wir können nicht mehr alle besprechen. Aber eins mit dem schönen Namen Glockentv, das ist auch schon eine Weile älter. Einfach noch ganz kurz, was das ist.
Ach ja, ich habe immer versucht zu zeigen, was Kirche und Digitalisierung kann. Und Glockentv war die Idee, ist aus einem Gespräch entstanden. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo diese Person irgendwie her ist, aber die war irgendwie weggezogen aus der Heimat und meinte so, ach Uli, es wäre doch schön, wenn ich an Weihnachten irgendwie die Glocken von zu Hause hören könnte, so zum Weihnachtsfest. Weil das ist das, was mir in der Ferne irgendwie fehlt. So, und diese Dinge, ja, die nehme ich dann immer irgendwie sehr ernst. So, ich habe damals in Oberfranken gewohnt und dann fing ich halt an, irgendwie die ganzen Kirchtürme da in Oberfranken zu digitalisieren.
Aha.
Und da war eben auch der Kirchturm von diesem einen Mensch dabei, mit dem ich gesprochen habe.
Zu digitalisieren und heißt, auf Video aufzunehmen in irgendeiner Form, oder?
Ja, also ich bin ja jetzt nicht der Einzige, der in irgendeiner Form das macht. Also weil diese Glockenfans, die rennen ja auf Kirchtürme und filmen und Audio und wie auch immer. Es gibt ja auch da ein Projekt von den Kollegen jetzt von mir, Create Soundscape, wo du einfach auch so eine Glockenlandkarte hast. Aber mir ging es jetzt eher darum, das als Video aufzunehmen.
Ja.
Und dann irgendwie mit hochwertigem Video dann auch auf so Smart-Fernsehern. Weißt du, dass du diese großen Fernseher quasi hast und dann siehst du die Glocken, wie sie im Glockenturm läuten und,
ja,
und dazu eben noch eine gescheite Tonspur und so weiter. Das war so meine Idee. Und in diesem Kleinen, also in Oberfranken, hat das funktioniert, weil diese Person dann erzählt hat, dass sie das nächste Weihnachten sofort, sie haben auf ihrem großen Flachbildfernseher, haben sie quasi, der neben dem Weihnachtsbaum steht, haben sie ihre Kirchenglocken läuten lassen.
Ah.
Und so hat für sie Weihnachten irgendwie nochmal eine andere Qualität bekommen. Und das war quasi dann der Anlass, das sind irgendwie größer zu denken und auch da wieder irgendwie andere zu überzeugen. Aber es haben, vielleicht hat es auch wieder mit diesem Parochiedenken zu tun, es gab keinen Markt dafür. Also ich hatte das ja damals als Firma gemacht und keiner wollte mich dafür bezahlen.
Ich verstehe. Ja, spannend. Uli, jetzt zum Abschluss. Wir kommen zum Ende. Du kriegst noch die zwei Standardfragen, die alle Menschen gestellt bekommen, die bei uns im Podcast zu Gast sind. Die erste lautet so. Digitale Kirche, beziehungsweise der Hashtag Digitale Kirche, ist auch schon eine Weile alt, dieser Begriff und dieser Hashtag, und kursiert eine Weile schon. Aber was bedeutet das für dich ganz persönlich?
Also ich würde das in zwei Perspektiven beantworten. Das eine ist in die Vergangenheit. In der Vergangenheit, muss ich sagen, waren wir am Anfang sehr wenige. Also auch, wo es noch gar kein Hashtag gab. Also alle, die Digitale Kirche in irgendeiner Form gedacht, gebaut oder konzipiert hatten, waren eine Handvoll. Ich kann mich an Republikas erinnern, wo wir irgendwie zu fünft waren. Und jetzt sind es viele. So, das ist erstmal ein ganz anderes Gefühl. Auch ich habe nicht mehr das Gefühl, irgendwie da an dem Punkt irgendwie der Nerd zu sein, der irgendwie von der anderen Seite des Ufers brüllt, guck mal, hier gibt es Digitale Kirche.
Ja.
So, das ist so das eine. Also, und das zweite ist, also jetzt natürlich gibt es diesen und natürlich will ich den jetzt auch nicht abschaffen, aber das, was ich ja vorhin schon mehrmals gesagt habe, ist, wir sind Kirche, Punkt. Und da jetzt irgendwie uns nochmal in irgendeiner Form abzugrenzen oder da irgendwie nochmal das anders irgendwie zu titulieren, das finde ich halt jetzt aus dem, was ich auch vorhin gesagt habe, irgendwie, wir sind weiter. Ja?
Ja.
Wir sind viel, viel weiter, als dass wir jetzt digitale Kirche sind. Nein, wir sind Kirche. Punkt. Mhm.
Sozusagen
deswegen,
die Auflösung des Digitalen im Normalen, ne?
Genau.
Kann man das so sagen? Ja.
Mhm.
Gut, dann kommen wir zur letzten Frage, die zweite Standardfrage. Die sollst du jetzt wirklich ganz persönlich und ganz frei beantworten, ganz unabhängig von all dem, über was wir vorher gesprochen haben, aber kann natürlich damit zu tun haben. Wenn du dir eine Bühne, irgendein Thema und ein passendes Publikum aussuchen könntest, worüber würdest du wo zu wem gerne mal sprechen?
Ja, ich habe ja in Vorbereitung auf heute irgendwie mehrere Podcast-Folgen gehört und fand das total spannend. Ich glaube, ich würde erstmal andersrum sagen, ich würde erstmal Leute suchen wollen, die sich für das, was ich, egal was es dann gleich wird, dann sagen, erstmal dafür interessieren. Also so eine Zwangsbeglückung, das hätte ich dann lieber gerne nicht, ja,
okay.
Sondern jetzt wünsche ich mir halt mal was, ja. Also ich bin jetzt von den Studierenden an der dualen Hochschule schon mal begeistert, ja. Also vielleicht irgendwie, keine Ahnung, so eine Elite-Uni, ja. So, und dann stehe ich da vorne.
Mhm.
Und erzähle, also ich erzähle nicht über das verlorene Schaf im Sinne von, oder Psalm 23, also nicht, dass ich jetzt theologisch irgendwie, aber ich erzähle das, was damit gemeint ist.
Mhm.
Und ich glaube, dass wir viel, viel mehr Initiativen brauchen, die uns wieder zueinander führen und uns als Gesellschaft irgendwie wieder, ich sage jetzt mal, motivieren, gemeinsam Dinge anzugehen und nicht das Trennende hervorzuheben.
Mhm.
Und ich glaube, das wäre mein Appell an die Elite von morgen, nicht nur an die Egomanen und in sich selbst zu denken und an den Profit, den man erwirtschaftet, sondern dass wir Teil einer Gesellschaft sind oder einer Weltgemeinschaft sind, wo die Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird. Und dort irgendwie zu schauen, dass man das wahrnimmt, aber auch vielleicht irgendwie das ein oder andere bei sich ändert. Und es eben dann auf so einer Elite-Uni-Bühne. Das wäre, glaube ich, die Antwort, die ich geben würde.
Gefällt mir gut. Vielen Dank, lieber Uli. Vielen Dank für deinen Besuch in unserem Podcast. Die weiterführenden Links zu dem gesamten Gespräch, also zu den Projekten und Ideen, die ihr jetzt gehört habt, findet ihr natürlich in den Shownotes zu dieser Episode. Und zum Abschied wie immer noch mein Aufruf, wenn ihr Fragen oder Feedback habt zu dieser Folge oder einer anderen, meldet euch gerne bei uns per DM auf unserem Insta-Kanal @yeet_netzwerk oder einfach über unsere Website yeet.de. Da findet ihr natürlich auch alle möglichen Infos zum Yeet-Netzwerk und da kann man außerdem unseren empfehlenswerten Newsletter abonnieren. Die nächste frische Folge vom Yeet-Podcast kommt dann in 14 Tagen wieder. Bis bald also. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und jetzt natürlich auch noch viel Spaß mit dem Folgehype.
Hallo, mein Name ist Samuel Hafst und ihr findet mich auf Social Media, genauso wie man mich spricht, Harfst, und auch auf der Website www.samuelhafst.de. Ich empfehle euch Podcasts wie diesen, wo man Zeit zum Reden hat, weil ich gemerkt habe, wenn Leute nur sehr wenig Zeit haben, dann hört man immer wieder die gleichen Antworten. Und tatsächlich bin ich so jemand, der gerne lange Podcasts hört, weil ich weiß, da ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass das Gegenüber auch worüber reden muss, wo er vorher sich noch nicht drauf vorbereiten konnte.